Galater 4 lesen wir Seite 225 in den Bibeln, ihren Reihen. Da gibt uns Paulus eine Deutung der Geburt Jesu. Und er zeigt uns das ganz wunderbar, was damit uns geschenkt ist. Galater 4, Vers 4 bis 7. Er spricht: Vorher waren wir unter Vormündern in der Knechtschaft. Da meint er auch das jüdische Gesetz, die Gesetzesreligion. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Also das ist mir jetzt heute wichtig als Thema für diesen Gottesdienst. Wir sollen Gottes Kinder heißen und sind es auch. Was bedeutet Ihnen die Kindschaft bei Gott? Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Papa, oder Hebräisch, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht oder Sklave, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Es ist ganz arg eindrucksvoll, wenn man einmal so einen Streifzug durch die Welt macht und dann die Vielfalt der Religionen sieht. Auf uns wirkt das ja ungeheuer eindrucksvoll. Sie können sich das sicher gar nicht richtig oft vorstellen, mit welcher Hingabe, mit welchem Eifer Menschen Gott dienen. Jeder von uns empfindet dann und sagt, ach, was sind wir für oberflächliche Leute, die, wir nennen sie dann vielleicht noch Heiden, ha, die leben doch viel entschiedener mit Gott. Das ganze Leben steht unter seinem Kommando. Und was die für Opfer darbringen, und da gibt es ja gar keinen Gedanken, der von Gott losgelöst wird. Das ist der Grund auch, warum viele fragen, warum missioniert denn ihr? In der Zwischenzeit ist es ja so, selbst unter Christen ist der Widerstand gegen die Mission sehr groß. Da haben manche sich die Meinung der Mullahs von vorhin zu eigen gemacht, als ob Mission mit Bestechung arbeiten würde. Wissen Sie, dass das evangelische Mission nie gemacht hat? Oder mit Druck, oder mit Zwangsmaßnahmen, oder mit Tricks? Oder mit Geld oder was auch immer. Die Feinde der Mission können sich gar nicht vorstellen, dass Menschen mit einer so großen Tradition ihrer religiösen Erkenntnis eines Tages Christen werden und sich taufen lassen. Die denken, da muss mit unsauberen Mitteln vorgegangen worden sein. Jetzt möchte ich Sie einfach fragen, was ist der springende Punkt, wenn Menschen Christen werden? Jetzt muss ich es einfach vorwegnehmen und Ihnen sagen, Sie können bei allen Missionaren fragen, in allen Büchern lesen. Alle, die hinausgezogen sind, haben die gleiche Erfahrung gemacht, dass alle Versuche, die Menschen zu bereden, im Nu versandet sind. Und wenn sie gar noch probiert haben, die Leute zu überzeugen, sie hätten eine bessere Moral, sie kommen aus dem Westen und sie seien doch sowieso, etwa die Bergpredigt sei doch viel tiefer, ernten sie nur Spott und Gelächter. Sie können niemand überreden. Das Dümmste, was Sie machen können, ist gar noch, wenn Sie etwas lächerlich machen wollen oder jemanden verspotten. Wird keiner tun, weil es sowieso gar keinen Wert hat. Die Menschen hängen viel zu tief drin. Das ist ja der Grund, warum auch Menschen in der Dritten Welt oft ihren alten Lebenswandel nicht verlassen, weil sie viel zu tief drin gebunden sind. Und alle Versuche, mit welchen Mitteln auch immer, irgendetwas Überzeugendes ihnen darzubieten, kommt nicht an die Herzen der Menschen. Es gibt nur ein Mittel, dass die Mission zu allen Seiten hat anwenden können. Und es hat oft Jahre gedauert, das Erzählen der biblischen Geschichte. Es gibt nichts so sehr zum Evangelisieren, übrigens auch in unserem Land, wenn Sie einfach von Jesus erzählen. Und oft, nach langer, langer Zeit, da plötzlich kommen Menschen und sind bewegt, da laufen Tränen runter und sagen, dass Jesus so gut zu uns ist und schuldige Leute annimmt. Wenn Sie vorher denen ein Sündenbewusstsein einreden wollten, es klappt nicht, können Sie niemand. Das wissen Sie auch von Ihren Freunden nicht, wenn Sie sagen, du bist ein Sünder, dann lächelt der. Es geschieht über der Geschichte von Jesus. Je mehr wir ihnen Jesus vorzeigen, da plötzlich brechen Widerstände. Und dann hören wir es aus all denen, die sich dann zur Taufe melden, dass sie sagen, erst da ist uns bewusst geworden, wie unsere Religion uns nur zwanghaft gebunden hielt. Wir fürchteten die Fetische, wir fürchten die dämonische Gewalt, wir fürchten die Finsternis, die schwarze Magie. Und das hat uns Tag für Tag bestimmt. Erst bei Jesus sind wir in die Freiheit, und jetzt kommt das schöne Wort, der Kinder Gottes gekommen. Wir haben das erlebt als das große Aufatmen. Gott hat uns lieb. Und es gibt nichts Beeindruckenderes immer wieder für uns. Und darum ist es schön, wenn wir mit der Mission Verbindung haben, als wenn wir immer wieder die Berichte hören von Menschen, die gerade zum Glauben kamen. Wir, die wir so erstarrte Traditionschristen sind, wo bei uns alles so verhärtet und so müde dahergeht. Wenn die Leute das in ihrer ganzen ursprünglichen Freude erleben, wie Jesus Macht hat, wie sie Jesu Liebe erfahren, wie sie sich geborgen wissen, in dieser kindlichen Freude und sagen, das ist gar nimmer zu vergleichen und wir wollen da gar nimmer tauschen. So wie es unsere Naga selbst bei diesem Jubiläum vor 125 Jahren Evangelium im Nagaland gesagt haben, aus der Finsternis zum Licht. Da hat es erst angefangen, als das Evangelium zu uns kam. Und so möchte ich es jetzt auch hier machen, dass ich es Ihnen noch einmal in der Weihnachtsgeschichte zeige. Was ist denn das Besondere an Jesus? Dass wir es nochmal begreifen. Wir haben oft das Wunder von Weihnachten verstehen wollen. Wir können immer wieder neue Perspektiven gewinnen. Was ist das Besondere an dem Kommen Jesu? Was hebt denn da der Paulus hervor? Wenn wir die Weihnachtsgeschichte durchgehen und die Personen, die brauchen wir alle, Maria, Josef und die Hirten und Ochs und Esel. Ich möchte heute an den Augustus erinnern, an den Kaiser, der ist ja auch genannt in der Weihnachtsgeschichte. Warum steht denn der da drin? Weil das ein ganz besonderer Typ war. So einen Mann wie Augustus gab es bis dahin noch nie. Als 19-jähriger Großneffe vom Cäsar hat er nach dessen Tod im Bürgerkrieg in Rom mit einer Armee die Herrschaft an sich gerissen. War ein ungeheurer Tyrann. Er selber hat sich bezeichnet als den, der die Freiheit zum Sieg gebracht hat. Aber solch einen Herrscher wie Augustus gab es nie mehr, der Octavian eigentlich hieß. Und er hat die ganze damalige Welt unterjocht. Er hat gleich damit begonnen, dass er 2300 führende Köpfe in Rom umbringen ließ. Pro Kopf hat er 25.000 Mark bezahlt, Kopfprämie, Blut und Tränen fließen in Menge. Ein Tyrann ohnegleichen. Und was die alten Pharaonen und die Griechen und die Perser sich erträumt haben, Alexander der Große etwa an Weltherrschaft, das wollte Augustus zur letzten Vollendung bringen. Er hing ganz besonders auch den Pharaonen in ihrem Glanz. Der Mensch muss sich entfalten können in der Größe, in der Macht. Und das war der Punkt, wo die Bibel sagt, jetzt war es maßvoll. Jetzt spinnt der Mensch völlig. Der Mensch, der Staub und Asche ist, der vielleicht 70 oder 80 Jahre alt wird und dann in Schwäche stirbt, der sich aufspielt als der mündige Trotzmensch. Und da fängt Gott mit einer Aktion an. Er stellt einen Gegentypus daneben, neben den Augustus, ganz bewusst. Abseits der großen Weltgeschichte. Im Stall unbeachtet von den Mächtigen der Welt, von einem Weib geboren, wie alle anderen auch. Aber was ist denn das Besondere, während der Herod, wenn der Augustus, übrigens der Herodes war nur eine kleine Mini-Ausgabe von dem Augustus, der auch so ein Wüstling war der Macht. Da sagt Gott, ich will noch einmal zeigen, was Menschsein wirklich ist. Und er macht es in seinem Sohn, der alle Herrlichkeit ablegt, in die Welt kommt, wie ein Mensch geboren wird, ganz wie alle anderen auch. Und ein Diener wird. Wir hatten ja in der Adventszeit mehrfach das mit der Demut, wo Heinrich Heine sagt, das ist eine Hundetugend. Das macht Jesus ganz bewusst. Er will Diener sein, der seinen Jüngern die Füße wäscht, der den Knechtsdienst tut, weil das so unserem Denken zuwider ist, weil das so das Gegenstück ist von allem, was der Augustus tut. Und Sie müssen den Gegensatz sehen. Da der Augustus. Und da das Kind in der Krippe. Dort der Ausbeuter, der Unterdrücker. Und da der, der kommt. Und was steht noch da von Jesus? Galater 4. Galater 5, 4, Vers 5. Er hat sich unter das Gesetz gegeben. Er hat sich beschneiden lassen, hat die Gesetzesvorschriften erfüllt. Er ist in einer Bar Mitzwa nach Jerusalem gewandert. Hat sich ganz in diesen irdischen Kreislauf eingefügt. In einer Bescheidenheit ohnegleichen. Und da hat Gott etwas dargestellt, etwas ganz Wunderbares. Was Leben heißt. Also erst war das, was Jesus uns zeigt. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Was ist denn die Gabe, die uns Jesus bringen will? Warum kommt er denn so umständlich hierher? Warum war denn das nötig? Weil er uns die Kindschaft bringen will. Die Kindschaft. Wissen Sie, dass an Jesus sich viel Widerstand aufging? Eigentlich ist das ein Rätsel. Warum haben die Leute überhaupt die Geburt Jesu zur Kenntnis genommen? Warum hat der Herodes dagegen getobt? Hat er wirklich Angst gehabt, dieses Kind wird ihnen den Thron streitig machen? Eigentlich rätselhaft. Warum hat eigentlich der Hohe Rat so sehr gegen Jesus gekämpft? Er soll doch froh sein, Jesus hat doch wenigstens Bibel gelesen, hat eine große Meinung von Gott. Er war doch ein frommer Mann. Warum sind die alle Sturm gelaufen? Warum hat später ein Kaiser Nero in Rom die Christen in den Katakomben noch gejagt? Was haben die Christen denn schon verkündigt? Dieses, was Jesus bringt, dass es Kindschaft bei Gott gibt, das entlarvt alle anderen Lebensentwürfe als lächerlich und sinnlos. Kaiser Augustus, was hast du denn? Macht? Legionen von Soldaten, was hast du denn? Du hast das Leben verfehlt. Jesus enthüllt, dass die Reichen das Leben verfehlt haben, wenn sie sonst nichts haben. Und wenn du die ganze Welt gewinnen würdest, dann nehme Schaden an deiner Seele. Was ist denn Leben? Und das Kind von der Krippe hat nur eins angeboten den Menschen. Kindschaft bei Gott. Es gibt ja heute immer wieder viele, die wollen die Sache des Evangeliums ein bisschen verbessern und sagen, dass wir Christen auch was zur Veränderung der Welt tun. Ich behaupte, Jesus hat für die Veränderung der Welt ja gar nichts gewirkt. Was hat er denn getan? Der Herodes, der Augustus, die haben was für die Veränderung der Welt getan. Jesus hat Menschen verändert. Hat sich nicht um die Sanierung von Jerusalem gekümmert. Hat sich nicht die Wirtschaft eingemischt oder die ungerechte Steuerpolitik. Jesus hat Menschen verwandelt, indem er ihnen die Kindschaft angeboten hat. Und ich möchte noch einmal sagen, mit dem Kommen Jesu reißt der Riss immer weiter auf in der Welt. Der Widerstand ist da, Sie werden das erleben, wie Menschen dem Kommen Jesu Widerstand entgegenleisten. Es gibt viele, die spotten und höhnen über Jesus. Es gibt sogar viele, die sich den Christennamen anziehen und Jesus höhnen und seinen Kreuzestod. Und dagegen sind, weil sie nicht begriffen haben, ja, Jesus bringt für den Augustus sehr wenig und fürs Römerreich sehr wenig. Aber sein Reich beginnt ganz anders. Er zieht bei Menschen ein und das ist ein riesengroßes Reich, das er aufbaut, wo Menschen seine Kinder werden. Die auf einmal auch nur noch dieses Ziel haben, demütig zu sein und zu dienen. So beginnt das Johannesevangelium mit seiner Weihnachtsbotschaft. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, die Jesus in ihr Leben aufnahmen. Übrigens, das ist nicht Pietismus, das ist Johannes im Evangelium. Die ihn Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, die Gewalt, Gottes Kinder auch zu werden, ihren Lebensstil zu ändern. Das war Jesus wichtig. Menschenherzen zu überwinden, Menschen zu verändern. Und zu erneuern, diese ganz wunderbare Gabe der Weihnachtsbotschaft. Jesus kommt in der Krippe, damit Menschen niederknien bei ihm und sagen, Herr, ich will doch dein Kind sein. Ich will deine Art an mir tragen. Und ich kann das nur noch schaffen, wenn ich dein Eigen werde. Lass dich beschenken, ist mein letzter Punkt. Lass dich beschenken. Ich kenne viele Menschen, besuche sie immer wieder, und wenn wir ins Gespräch kommen, stoßen wir immer an den Punkt, dass die Leute sagen, wissen Sie, das, was Sie so arg betonen am Evangelium, das ist mir ein Ärgernis. Ich möchte das selber machen. Ich will das mit meiner Kraft. Ich will aus eigener Kraft ein guter Mensch sein. Die Leute, an die damals der Paulus diesen Brief in Galatien geschrieben hat, waren vom gleichen Problem befallen. Sie haben gemeint, wieder das jüdische Gesetz einführen zu müssen und sagten, das hilft uns doch, dass wir unser Christenleben besser machen können. Dann können wir treuer Gott dienen. Sind doch alles auch schließlich Gottesgebote mit den Reinheitsvorstellungen und mit den vielen Auflagen. Warum war denn Paulus so vehement dagegen? Mit allen noch so vielfältigen Gesetzen und Auflagen und allem, was wir haben, werden wir nur Sklaven und nie Kinder Gottes. Man kann ein Kind Gottes nur werden, wenn man vor Jesus stehen bleibt und sich umsonst beschenken lässt, gratis. Da kriegst du die Kindschaft, unverdient. Als ein schuldig gewordener Mensch nimmt er dich an. Warum wir das immer wieder selber machen wollen, wir trauen uns doch wieder unserer eigenen Größe zu. Das steckt so tief in uns drin. Ich habe vorhin gesagt, auch bei all den Völkern, wo die Mission hinkommt, ist das so, dass man ja lange leugnet und sagt, ach ja, ich brauche das alles nicht. Ich bin doch selber schon recht und ich kriege das hin. Das können eigentlich nur Menschen merken, die richtig zerbrochen sind. Und die gescheitert sind im Leben. Und dann die Gnade Jesu ergreifen. Und Jochen Klepper mit seiner ganzen Not hat es uns nur so sagen können, was eigentlich das Weihnachtswunder ist. Wir werden Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes. Wir sind nach der Art Gottes. Sie kennen doch die Geschichte von jenem Bibelübersetzer, der da versucht hat, mit seinem Sprachhelfer das Neue Testament zu übersetzen. Und dann kamen sie an die Stelle im ersten Johannesbrief, mit dem ich heute den Gottesdienst begonnen habe, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Da hat der Sprachhelfer übersetzt, dass wir Gott anrufen dürfen. Da sagt der Missionar, nein, das steht nie da. Guck doch mal, was da steht. Da sagt, also gut, dass wir zu Gott kommen dürfen. Nein, lies doch, was da steht. Komm, sag's in deiner Sprache. Da sagt er schließlich, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir den Saum seines Gewandes berühren können. Er sagt, nein. Wir sollen seine Kinder sein. Darum ist Jesus in unser Fleisch und Blut gekommen, legt sich in unsere Windeln, dass wir seine Kinder sein sollen. Dann sagt der Sprachhelfer, Massa, das ist zu groß. Das kann man in unsere Sprache nicht übersetzen. Dass man Gottes Eigentum werden kann. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, das ist das, was alle Menschen aller Religionen überwältigt. Haben Sie mal mit Muslimen gesprochen? Wenn jetzt ein Muslim unter uns wäre, der hat schon längst unter lautem Geschrei und Fluchen die Kirche verlassen. Dass man zu heiligen Gott Vater sagen kann, das Evangelium Jesu, darum ist er Mensch geworden. Wenn wir hier unsere Kinder von der Kinderkirche haben und sie nachher fortlaufen, so wunderbar wie die Kinder, zielsicher ihre Eltern finden. Die Kinder wissen, wer zu ihnen gehört. Wer ihr Vater und ihre Mutter ist. So eine intime Liebe, solch ein Vertrauen soll zwischen uns und dem ewigen Gott herrschen. Darum ist Jesus Mensch geworden. Er hat uns seinen Geist gegeben, dass wir Abba, lieber Vater, rufen können. Und an Weihnachten soll das bei uns geschehen, nicht bloß, dass wir um die Staunen und um die Krippe herumstehen und sagen, ach, wie lieb hat uns Gott, sondern wir sind seine Kinder. Wir sind vielleicht böse Kinder, wir sind vielleicht schmutzige Kinder, vielleicht sind wir sogar ungehorsame Kinder, aber Kinder, die der Vater angenommen hat, die er lieb hat. Und das ist der Trost, den sie mitnehmen aus diesen Weihnachtstagen. Er will sie führen, leiten und segnen. Paulus sagt hier, du bist ja nicht mehr der Knecht. Viele haben zu Gott nur so ein Verhältnis wie ein Sklave zu seinem Chef. Lebt bei ihnen an der Krippe den Jesus hinsehen, die große Freude auf. Ich darf ihm, dem ewigen Gott, gehören. Mein Leben, das doch zerfällt, das ist Gottes Eigentum. Und Gott will aus meinem Leben etwas machen. Und ich bin ein Erbe. Was heißt denn das? Ich bin Erbe Gottes. Das ist da am schönsten beschrieben, diesem Wort 1. Johannes Brief, Kapitel 3, Vers 2. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Nein, nein, wenn man uns so ansieht, sieht man gar nichts von der Kindschaft. Da sieht man nur den alten Menschen. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir Jesus gleich sein werden, dann wird das Erbe eingelöst in der Herrlichkeit. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Jesus will sie umwandeln, erneuern. Jesus will nicht in der Weltherrschaft des Augustus mitmischen. Und er baut heute sein Reich bei Menschen, die ihr Herz ihm weihen, die ihn einziehen lassen als Herrn und König in ihr Leben und die von seiner Fülle nehmen. Was kann man denn von der Fülle Jesu nehmen? Gnade um Gnade, unverdientes Geschenk. Bin so froh, dass uns Jesus keine neuen Auflagen gemacht hat, keine neuen Kasteiungen, keine neuen Verordnungen, wo er sagt, hab mich lieb. Die herrlichste Triebkraft des Christenlebens aus der Jesusnähe und der Freude, er hat mich angenommen, kommt auch das veränderte neue Leben. Amen.